Frau Al-Jali hat einmal sinngemäß gesagt, hier bei uns kann man sagen, was man will. Es gibt völlige Meinungsfreiheit. Man muss dann nur auch mit Konsequenzen rechnen. Und offenbar im Extremfall der Konsequenz äußerster Gewalttätigkeit bis hin zum Mord. Und das macht nun wirklich bedenklich, wenn es diese Hintergrundstimmung gibt, die bis zu einer klammheimlichen Sympathie geht mit diesem Attentat, dann sieht man, wie schlimm es um die allgemeine Situation in der westlichen Welt steht. Und konservativ ist dann auch rechts. Wer rechts ist, ist eigentlich auch schon rechtsextrem. Und wer rechtsextrem ist, ist ein Nazi. Das heißt also, jemand, der ausgeschlossen ist aus der Gesellschaft der Bürger und der Demokraten. Das Problem ist, dass viele Spitzenpolitiker bei uns in Deutschland selber stolz darauf sind, aus dieser Bewegung der Antifa herauszukommen. Klingbeil wäre ein super prominentes Beispiel. Das ist ein Schlägertrupp der links-grün-woken Bewegungen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist eine gigantische, über Jahrzehnte hinaus entwickelte linksgrüne Propagandamaschine. Der ÖRR, öffentlich-rechtliche Rundfunk, muss zerschlagen werden. Es gibt keine Reform. Also nicht nur die linken Politiker, auch die linken Journalisten sind im Grunde verzweifelt. Sie wissen, dass ihre Stunde geschlagen hat, dass ihre Hegemonie zu Ende geht. Und sie versuchen das Äußerste, indem sie um sich schlagen, um sich noch an der Macht zu halten.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast, einen prominenten Gast, einen vielleicht Ihnen bekannten Gast. Wir hatten ihn nämlich unlängst schon mal im Interview. Es ist Norbert Bolz, der dieses Buch hochinteressant herausgegeben hat. Zurück zur Normalität mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand. Eine fast schon wohltuende Zeile in diesen turbulenten Zeiten. Herr Bolz, Sie haben es mitgekriegt, dieses Attentat in den USA auf Charlie Kirk, dieser Mord am konservativen Aktivisten. Was ist da Ihre wichtigste Erkenntnis jetzt ein bisschen mit Distanz von diesem Attentat und vielleicht der Debatte, die sie ausgelöst hat?
Ja, das Attentat selbst ist so erstaunlich ja nicht. Wir sind das ja leider Gottes seit vielen, vielen Jahren gewöhnt, dass der kulturelle Bürgerkrieg, der in vielen Ländern der westlichen Welt ausgebrochen ist, zu einer extremen Form von Emotionalisierung führt, der bei einigen völlig durchgeknallten Fanatikern dann tatsächlich auch zur Gewalttätigkeit bis hin zum Mord führen kann. Also das in sich ist nicht erstaunlich. Was mich auch nicht erstaunt, aber doch am meisten bewegt hat, das waren eigentlich die Reaktionen darauf. Und die Reaktionen waren gerade auch in Deutschland wirklich peinlich und erbärmlich. Reaktionen, die jetzt nicht unmittelbar den Mord gut geheißen haben. So verrückt ist nun doch niemand, der sich in der Öffentlichkeit profilieren muss, so wie Journalisten beispielsweise. Aber doch hat man aus den Kommentaren immer wieder heraushören können, um es auf einen simplen Nenner zu bringen, irgendwie ist der Mann selbst schuld. Ja, wer solche extremen Thesen vertritt, und mit extremen Thesen meint man hierzulande konservative Thesen, der muss im Grunde mit extremen Reaktionen rechnen. Frau Al-Jali, die als eine der berühmtesten deutschen Journalistinnen da auch ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist, hat einmal sinngemäß gesagt, hier bei uns kann man sagen, was man will. Es gibt völlige Meinungsfreiheit. Man muss dann nur auch mit Konsequenzen rechnen. Und mir ist jetzt zum ersten Mal richtig deutlich geworden, wie weit dieser Satz eigentlich geht. Ja, also man muss mit Konsequenzen rechnen, offenbar im Extremfall der Konsequenz äußerster Gewalttätigkeit bis hin zum Mord. Und das macht nun wirklich bedenklich. Also wenn es diese Hintergrundstimmung gibt, die bis zu einer klammheimlichen Sympathie geht mit diesem Attentat, dann sieht man, wie schlimm es um die allgemeine Situation in der westlichen Welt steht. Also vor allen Dingen natürlich in Amerika, aber auch bei uns in Westeuropa.
Kannten Sie diesen Mann? Kannten Sie Charlie Kirk? hatten Sie diesen Mann, eben diesen konservativen Aktivisten, diesen Redner, Debattier-Champion schon fast, hatten Sie den auf dem Schirm, auf dem Radar?
Ich kannte ihn, ich habe auch die ein oder andere Diskussion, einen Diskussionsausschnitt mit ihm mal gehört. Und er hat mich eigentlich eher an Jordan Peterson erinnert und nicht an irgendeinen Rechtsradikalen. Das, was ich gehört habe, ich habe keinen enzyklopädischen Überblick über seine Verlautbarungen, aber was ich gehört habe, war eigentlich nur konservativ. Und er hat im Grunde Positionen vertreten, die noch vor 30, 40 Jahren selbstverständlich und Common Sense waren und die erst in den letzten Jahren skandalisiert worden sind. Das ist, ich meine, wenn man mal von den Spezialproblemen Amerika mit den Waffengesetzen mal absieht, das ist etwas, was in Europa schwer nachvollziehbar ist, die Haltung der Konservativen in Amerika zu den Waffen. Aber wenn man davon mal absieht, sind die anderen Positionen eigentlich, die Kirk da vertreten hat, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich nur konservativ, aber in keinster Weise faschistisch oder rechtsradikal.
Was machte diesen Mann zur definitiven Reizfigur der Linken? Was hat er gesagt, vertreten? Welche Meinung hat er geäußert, dass er derart im Zentrum der Aufmerksamkeit des Hasses gekommen ist? Was glauben Sie?
Das sind gar nicht die Meinungen, die er vertreten hat. Die haben natürlich andere auch schon oft vertreten, sondern die Tatsache, dass er sich nicht nur der Diskussion gestellt hat, sondern dass er als Konservativer ins, wenn Sie so wollen, in die Höhle des Löwen immer wieder gegangen ist, in die Universitäten, die alle links bis linksextrem sind, und dort aufgefordert hat zur Diskussion, zu sagen, ich stelle mich, ich diskutiere gerne mit euch, versucht doch Argumente zu entwickeln gegen meine Positionen, die würde ich gern diskutieren. Und das war, glaube ich, die große Provokation. Und das ist auch lehrreich. Es ist lehrreich auch für uns, weil es doch zeigt, dass im Grunde die Linken sich am meisten fürchten vor Diskussionen. Sie fürchten sich vor Argumenten, sie fürchten sich vor der Zumutung, ihre eigenen Gefühle, ihre eigenen Affekte mit Argumenten unterbauen zu müssen. Ja, denn das tun sie schon lange nicht mehr, sondern wir leben längst in einer Konfessionskultur, in der jeder nur bekennt, was er für richtig hält und was er für gefährlich hält. Aber es wird längst nicht mehr diskutiert und argumentiert. Und das war die Provokation, die in Kirk steckte. Dass er sagte, lass uns diskutieren. Ich weiß, wir haben extrem unterschiedliche Meinungen zu großen Themen unserer Zeit, aber auch zu Alltagsthemen. Aber ich würde gerne eure Argumente hören und würde gerne darauf reagieren. Und das war eigentlich das, was unerträglich war. Und wenn Sie von da aus zurückblicken auf die letzten Jahre bei uns im Westen, dann sehen Sie, dass genau das niemals stattgefunden hat. Eine wirkliche argumentative Auseinandersetzung mit den Positionen, die von den Linken so scharf gecancelt und zensiert werden.
Was muss in einer Gesellschaft passieren, dass Meinungen, Gegenargumente, vielleicht sogar Hass eben genau in Gewalt, in die brutalste Form des Cancels überträgt? Sie haben ja vorhin gesagt, dass es Sie besorgt oder beunruhigt hat, dass jetzt eben genau dieser Schritt überschritten, also diese Stufe, diese Schwelle überschritten wurde mit diesem Attentat, mit diesem Mord. Was ist da, was hat sich da in der Debatte im Miteinander reden in den letzten Jahren zum Unguten verändert, dass eben so etwas möglich war?
Vielleicht darf ich die Antwort, die ein bisschen komplexer ausfallen wird, zunächst mal einleiten mit der Bemerkung, dass es natürlich Hass und Wut auf beiden Seiten gibt. Ja, rechts genauso wie links. Allerdings ist dieses Verhältnis in der westlichen Welt asymmetrisch. Und bis zu Trumps Machtübernahme auch in Amerika radikal asymmetrisch gewesen, sofern es nämlich eine Hegemonie der Linken gab und bei uns auch noch gibt, sodass sie also aus der Position der Macht heraus sich verhalten konnten, während die Rechten, wenn sie so wollen, die Ausgegrenzten waren und die Gecancelten waren. Im Regelfall, es gibt ein paar Ausnahmen, aber das ist der Regelfall gewesen, ist es auch leider Gottes heute noch. Also vor diesem Hintergrund gesprochen würde ich sagen, man kann die Intensität des Hasses nur verstehen vor dem Hintergrund der, wie soll man sagen, Heilsgewissheit der Linken, die sie entwickelt haben an den großen Themen der Nachkriegszeit. Als das sind Antifaschismus, also wenn Sie es wollen, der bis nach zum heutigen Tag reichende nachträgliche Kampf gegen die Nazis und gegen Hitler. Also man hat ja das Gefühl, heute wird Hitler erst richtig bekämpft. Dann in Amerika natürlich der Antirassismus, ja, hatte auch einen realen Kern, ganz klar. Aber auch da wird so getan, als sei das das akute Problem der amerikanischen Gesellschaft, obwohl sie noch nie so tolerant war wie heute. Und das dritte große Thema ist Antikolonialismus gewesen. Das betrifft vor allen Dingen auch früher so vorbildliche Länder wie die Engländer, die ja als große Kolonialmacht da besonders leicht, wenn sie so wollen, schuldanfällig werden und geworden sind. Und diese drei Themen, Antifaschismus, Antikolonialismus, Antirassismus, haben den Linken so eine Art Heilsgewissheit gegeben. Wenn wir diese Positionen vertreten, sind wir auf der richtigen Seite der Geschichte. Wir gehören zu den Guten. Und wer das nicht erkennt, gehört zu den Bösen. Und diese manichäische oder gnostische Aufspaltung der Gesellschaft in gute Menschen und böse Menschen, das ist eigentlich das, was dazu geführt hat, dass wir überhaupt nicht mehr in eine Phase der Diskussion, der Auseinandersetzung und Debatte kommen können. Denn mit bösen Menschen können Sie per Definition nicht sinnvoll diskutieren. Die lassen sich gar nicht überreden und überzeugen, sondern die können Sie nur bekämpfen, sodass wir also aus einer Phase der argumentativen Auseinandersetzung, wie das früher einmal fast selbstverständlich war, in den letzten Jahren in eine Phase des Kampfs von guten Menschen gegen böse Menschen gekommen sind. Böse Menschen, die im Grunde Unmenschen sind und deren Meinungen dann auch Unmenschlichkeiten sind, mit denen man eben ethisch urteilend umgehen kann, indem man sie verwirft, auf die man aber sachlich gar nicht mehr einzugehen braucht. Das war die Heilsgewissheit der Linken bis zum heutigen Tag. Also, dass sie nicht einfach nur sachlich richtig liegen, sondern dass sie das Gute gegen das Böse verteidigen.
Und weil eben das Böse als Nazi, als überspitzt als Hitler gebrandmarkt wird, muss man es eben im Äußeren, muss man eben bis zum Äußersten gegen dieses Böse vorgehen und es im Notfall oder wie man es gesehen hat, muss man es töten. Das wäre die Schlussfolgerung.
Richtig. Das ist vollkommen richtig, dass sie dann, wenn es um alles geht, im Grunde auch befreit sind von ethischen und rechtlichen Normen. Ja, es gibt bei uns auch diese Vorstellung, um die Demokratie zu verteidigen, muss man manchmal auch die Gesetze der Demokratie aushebeln. Ja, also man muss die Demokratie einklammern können hin und wieder, um sie verteidigen zu können. Das ist die Logik des Ausnahmezustands. Ja, und das benutzen die Linken sehr, sehr gerne. Und deshalb spielt das bei uns in den Diskussionen auch so eine große Rolle, unsere Demokratie verteidigen gegen die rechtsextremen Angriffe.
Und wenn man jetzt sagt, dass dieser Charlie Kirk, den Sie als Konservativen betitelt haben, aber eben gelabelt wird als Rechter, als Rechtsextremer, als Rechtsextremist, als Nazi, kann man so weit gehen und sagen, dass die Zielscheibe eigentlich im Grunde genommen jeder Konservativen sein könnte, im hypothetischen Fall, oder ist das zu überspitzt?
Nein, das ist überhaupt nicht überspitzt. Es gibt auch mittlerweile auf konservativer Seite den zynischen, selbstbezogenen Witz, die Forderung zu formulieren, CDU abschaffen. Nicht? Also so wie analog zur AfD abschaffen oder verbieten, CDU verbieten. Das ist natürlich eine bewusst überspitzte Formulierung, eine zynische Formulierung, aber sie trifft den Kern des Problems. Wir haben es mit einem slippery slope, wie die Amerikaner sagen, zu tun, einem schlüpfrigen Abhang. Nämlich so, wie Sie das geschildert haben, konservativ ist dann auch rechts. Wer rechts ist, ist eigentlich auch schon rechtsextrem und wer rechtsextrem ist, ist ein Nazi. Das heißt also jemand, der ausgeschlossen ist aus der Gesellschaft der Bürger und der Demokraten. Sodass ja heute es auch diese berühmte Brandmauer gibt bei uns in Deutschland. Und diese Brandmauer versteht sich ja so, dass auf der einen Seite der Brandmauer die Demokraten stehen und auf der anderen Seite die Unmenschen, ja, also die Leute, die nicht in diese Welt gehören und die man deshalb mit allen Mitteln bekämpfen muss. Also mit allen Mitteln heißt bei uns zunächst einmal logischerweise mit allen juristischen und politischen Mitteln, aber werfen Sie einen Blick auf die sogenannte Antifa, die ist auch gleich gewaltbereit, weil sie ein gutes Gewissen hat. Ja, die Gewalt, die linke Gewalt hat ein gutes Gewissen. Das ist der Punkt, um den es geht.
Wo waren die Konservativen, also zu welchem Zeitpunkt waren sie nachlässig? Wann haben es die Rechten verpasst, entsprechende Gegenmaßnahmen vorzunehmen, argumentativ im demokratischen Diskurs, damit es so weit gekommen ist? Wann hat man da die Chance sausen lassen?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, ob es mal einen Augenblick gegeben hat, in dem alles umgekippt ist. Aber wenn Sie zurückgehen in die 60er Jahre, also in die berühmte 68er Bewegung, dann haben Sie da etwas auf institutioneller Ebene erlebt, was vieles erklärt. Es gab da diese wirklich nicht dummen, aber fehlgeleiteten Superintellektuellen an den Universitäten, die sehr erfolgreich das System in Frage gestellt haben, weil die Konservativen, ich möchte fast sagen, traditionell unfähig sind, ihre eigene Position wirklich sehr effektiv zu verteidigen. Also den Konservativen fehlt es auch ein bisschen an rhetorischer Intellektualität in solchen Diskussionen bis zum heutigen Tag. Die linken Studenten hatten damals genau diese großartigen rhetorischen Qualitäten, haben deshalb auch zunehmend die Öffentlichkeit beherrscht, die natürlich auch damals schon, wenn Sie so wollen, links war, noch nicht ganz linksgrün, aber auf jeden Fall links, die Medien im Wesentlichen. Und angesichts dessen kam es dann zu der großen intellektuellen Entscheidung, bei uns in Deutschland jedenfalls, diese aufmüpfigen Studenten ruhig zu stellen, indem man ihnen Posten vergeben hat. Also man hat dann praktisch aus jedem Revolutionär einen Assistenten gemacht oder einen Professor gemacht. Das führte dann zu einer gigantischen Aufschwemmung der Universitäten, vor allen Dingen in den sogenannten Geistes- und Sozialwissenschaften. Und das war dann der Anfang des Marschs durch die Institutionen, jedenfalls in Deutschland. Also diese berühmten Gramsci-Idee, wie man eine moderne Revolution anzettelt, nicht etwa mit Proletariat, das gibt es ja gar nicht mehr oder gab es vielleicht nie in der Form, wie sich das gedacht hat, sondern in Form von Intellektuellen, die in Schlüsselpositionen unserer Institutionen und Anstalten tatsächlich die große Wendung bringen. Und das hat stattgefunden, das hat funktioniert. Und das ging einher mit der zunehmenden Sprachlosigkeit der Konservativen, um es platt zu sagen. Die Mundwerksburschen, von denen Arnold Gehlen mal so schön gesprochen hat, also die linken Intellektuellen, die hatten nie einen wirklichen rhetorischen Gegner auf der konservativen Seite. Die Konservativen haben, wenn sie so wollen, gearbeitet, sie haben ihren Dienst getan, sie haben sich um den Alltag gekümmert, um das Funktionieren der Gesellschaft, aber sie hatten nicht, wenn sie so wollen, diese Treibhäuser der Rhetorik, mit denen sie ihr eigenes Gegenprogramm, was meistens nur der Status quo war, wirklich erfolgreich hätten vertreten können. Also bis zum heutigen Tag ist das so, dass die Konservativen im Wesentlichen den Linken rhetorisch unterlegen sind, auch wenn es gar nicht mehr um Ideen geht oder geistige Dinge. Die letzten Konservativen, die rhetorisch groß waren, etwa auf journalistischer Ebene Johannes Gross, ich weiß nicht, ob der Name noch irgendjemandem etwas sagt, das war ein genialer, großartig argumentierender Konservativer. Es gab das damals in den 60er und frühen 70er Jahren noch. Heute gibt es so gut wie niemanden mehr auf dieser Ebene. Und das führt dann natürlich dazu, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, es gibt nur noch die linken Meinungen. Ja, die Rechten sind unartikuliert.
Ja, man kann es sogar noch überspitzt formulieren. Es gibt schon Rechte, aber die überschießen dann eben auch im Ton. Beispielsweise ein Donald Trump, der bezeichnet seine Gegner ja als Ungeziefer. In Deutschland ist das Problem, also ob es für ein Problem ist, weiß ich nicht. Als Schweizer merkt man einfach, da ist eine extreme Hysterie, eine aufgeheizte Debatte da. Und wenn man diese Verfassungsschutzberichte liest, dann sieht man ja da auch ordentliches Vokabular in der Rhetorik. Was für eine Rolle spielt beispielsweise ein Donald Trump, der seine Gegner als Ungeziefer bezeichnet? Was für eine Rolle spielt solches rhetorisches Geschütz in dieser ganzen Affäre rund um diesen Mord an Charlie Kirk? War das bedeutsam, unbedeutsam? Was sagen Sie dazu?
Nein, ich glaube, man muss da wirklich unterscheiden zwischen Amerika und Europa. Ein Auftritt wie der von Trump wäre in Europa, denke ich, unmöglich. Um es ganz simpel zu sagen, es gibt immer noch so eine Art fundamentale europäische Kultiviertheit, die uns klar macht, auch wenn wir darüber nicht mehr diskutieren, was sagbar ist und was nicht. Jetzt nicht im Sinne von Cancel Culture, sondern im Sinne von Höflichkeit, von fundamentaler Umgangsformen. Ja, das ist selbst Josef Strauß hat in seiner heftigsten Zeit als Populist in Deutschland niemals solche Register gezogen wie Trump. Also Trump ist ein amerikanisches Phänomen, das kann man mit westeuropäischen Maßstäben nicht fassen. Trotzdem ist vollkommen klar, dass mit Trump die Gefahr besteht, dass das, was wir als linke Hegemonie hatten, mit Cancel Culture, mit heftigen Zensurmaßnahmen, mit Entlassungswellen und ähnlichem mehr von Leuten, die einem nicht passen, dass das jetzt auf der rechten Seite wieder passiert. Es gibt gerade in den letzten Tagen und Wochen ein paar Hinweise darauf, ja, dass auch Regierungsvertreter von Trump jetzt plötzlich ähnlich klingen, wie bei uns die Linken, die dann sagen, das und das darf man nicht sagen, wer so etwas sagt, muss mit harten Konsequenzen rechnen und ähnliches mehr. Also gerade bei Kirk war das ja der Anlass, wobei natürlich so etwas leichter durchgeht in Amerika, weil der Hintergrund ja immerhin der Mord an einem politischen Gegner ist, auf den man da reagiert, als das bei uns möglich wäre, wenn irgendjemand entlassen wird, wie die Julia Ruß. Ich weiß nicht, ob Sie das in
Naja,
gekriegt
habe ich
haben.
mitgekriegt, ja.
Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Und da kann man nicht solche Geschütze auffahren in der Kritik an dieser linken Hegemonie. Also insofern würde ich da schon differenzieren. Und in Amerika ist man es, glaube ich, auch eher gewohnt, dass rhetorisch unglaublich hart mit unglaublich harten Bandagen gearbeitet wird, auf beiden Seiten, und zwar seit Ewigkeiten. Insofern denke ich, ist das ein kulturelles Eigenprodukt da drüben über dem Atlantik. Und bei uns ist es Gott sei Dank noch nicht so. Wir haben noch gewisse Chancen, zurückzukehren zu einem bürgerlichen Umgang miteinander, zu einem auch durchaus höflichen, wenn auch polemischen Umgang. Es soll ja polemisch sein. Polemos heißt Streit und wir müssen streiten, wenn es um Politik geht. Da gibt es keine Wahrheit, sondern nur Streit. Also das ist möglich bei uns. In Amerika ist, glaube ich, die Geschichte noch viel verfahrener und da ist die Spaltung des Landes noch viel radikaler, weil die Menschen auch, wenn man so will, zu 50 zu 50 aufgespalten sind. Und ich glaube, das ist bei uns nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass wir praktisch zwei Hälften haben, die gegeneinander stehen, sondern wir haben eine kleine, relativ kleine Gruppe gut artikulierter Linker, die natürlich ihre Unterstützung von vielleicht 30% auch der Wahlberechtigten haben, aber auf der anderen Seite ein viel größerer Block von schweigenden Bürgerlichen, die nicht so recht wissen, wie sie sich hier artikulieren und wie sie wählen sollen.
Stimmt, aber das ist interessant. Aber was Sie sagen, ist eigentlich, dass die Rechten jetzt im Trump-Lager nicht von dieser Cancel Culture gefeit sind, wenn sie an der Macht sind, so wie wir das oder so wie man es gemeinhin den Linken vorwirft. Ist das richtig?
Absolut richtig. Das ist in der Tat das Problem. Wahrscheinlich hängt es schlicht mit dem Faktum der Macht zusammen. Also ich glaube, Karl Friedrich war das, der große Politologe, der mal gesagt hat, All power Heinz. Also einfach übersetzt, jede Macht hat etwas zu verbergen oder versteckt sich unter irgendetwas. Und wenn sie an der Spitze der Macht sind, so wie Trump und seine Administration, an der Spitze der Weltmacht könnte man doch nach wie vor sagen, dann gibt es immer besonders viel zu verheimlichen. Denken Sie an die Epstein-Files und solche Sachen, aber auch ganz andere Dinge, die geheim gehalten werden müssen und wo man dann überempfindlich reagiert, wenn irgendjemand aus der politischen Opposition daran kratzt und darauf auch nur hinweist. Und in der Tat, die Spiegelbildlichkeit der Reaktionen ist natürlich beängstigend, weil man sich ja schon erhofft hat, dass Trump, ähnlich wie Elon Musk, wirklich radikal für Meinungsfreiheit steht, egal wie diese Meinung aussieht und sei sie noch so extrem. Aber da muss man abwarten. Pam Bondi hat sich da, glaube ich, total verplappert, hat übrigens auch, was erfreulich ist, Widerspruch von der Administration Trump selber bekommen, also dass es so nicht geht, als sie versucht hat, wieder Hate Speech zu verfolgen und unter Kuratel zu stellen. Also da muss man abwarten, wer sich da durchsetzt. Die Elon Musk-Welt, wenn man so will, oder die Pam Bondi-Welt.
Was ist eigentlich Hass, Herr Bolz? Und wann wird Hass aus Ihrer Sicht problematisch?
Ich glaube, Hass ist eine ganz natürliche menschliche Reaktion, ein natürlicher menschlicher Affekt, den wir aber, und das heißt Kultiviertheit, Erziehung, Höflichkeit, gelernt haben zu sublimieren, wenn die Zivilisation funktioniert, wenn die Bürgerlichkeit funktioniert. Und eine tolle Form der Sublimation des Hasses ist Kritik. Ja, also das, was wir von Berufswegen auch machen, kritisieren, Sachverhalte, Personen kritisieren, da steckt auch immer eine Spur Hass drinnen, aber sublimierter Hass. Also vergeistigter Hass, wenn Sie so wollen. Analytische Fähigkeiten setzen das voraus. Also man muss fast so eine Art kindliche Grausamkeit noch in sich haben, wenn man in die feinsten Verästelungen bestimmter Sachverhalte analytisch vordringen will und ähnliches mehr. Und das ist das Geheimnis der Zivilisation insgesamt, dass wir die aggressiven Impulse, die in allen Menschen natürlich angelegt sind, vergeistigen können, sublimieren können zu wirklichen kulturell wichtigen und erfolgreichen Leistungen. Und daraus ergibt sich auch die Antwort auf Ihre zweite Frage, nämlich wann ist dieser Hass tödlich? Er ist dann tödlich, wenn er wieder entsublimiert wird. Also wenn man der Versuchung nachgibt, nicht mehr zu denken, nicht mehr zu argumentieren, nicht mehr zu analysieren, nicht mehr sachlich zu sein, das Augenmaß schießen zu lassen, den gesunden Menschenverstand zu verteufeln, dann ist man. Ja, was ist das Gegenteil von gesundem Menschenverstand? Fanatismus. Ja. Und damit haben wir es eben heute zu tun, mit Fanatikern. Und die können sehr intelligent sein. Ja, also das darf man nicht verwechseln. Fanatismus ist nicht gleichbedeutend mit Dummheit, sondern Fanatismus ist eine Form von Intelligenz, die sich abgespalten hat vom gesunden Menschenverstand und sicher ist, für eine Wahrheit zu kämpfen, und zwar um jeden Preis. Und das ist unser Problem, ja, dass wir uns wieder der Wahrheit um der Wahrheit willen die Köpfe einschlagen. Und das ist die Kurzdefinition von Bürgerkrieg.
Sie haben ja zuvor gesagt, dass in Amerika schon eine andere Stufe der Verrohung, ich sage es jetzt mal so salopp ausgedrückt, herrscht, wenn man das mit Europa, mit Deutschland, vielleicht auch sogar mit der Schweiz vergleicht. Ich hatte da schon fast das Gefühl, ja, es ist bei uns gar nicht so schlimm. Und jetzt höre ich dieses Votum, wo Sie sagen, ja, bei uns ist es so. Ist das etwas, das Sie, wenn Sie jetzt auch die Reaktionen auf dieses Attentat anschauen und lesen und hören, besorgt Sie das? Besorgt Sie diese Verrohung der Debatte oder können Sie ein bisschen entwarnen und sagen, ja, so schlimm ist es dann doch wieder nicht?
Doch, es ist schlimm, aber trotzdem ist die Entwarnung gar nicht so schwierig. Und zwar deshalb, weil ich auch versuche, in welchem Stadium dieser unheilvollen Entwicklung wir uns mittlerweile befinden. Und ich glaube, die linke Hegemonie, die hauptverantwortlich ist für diese Entwicklung, ist praktisch über ihren Zenit hinweg. Und ich sehe im Grunde bei den Linken gerade auch wütende Reaktionen genau auf diesen Zerfall ihrer eigenen Hegemonie. Also sie fühlen sich allmählich auch ein bisschen in eine Ecke gedrängt. Sie fühlen sich auf dem Rückzug zu Recht, wie ich glaube, fühlen sich auf dem Rückzug. Und sie spüren, dass ihnen die Fälle allmählich davon schwimmen. Und das macht sie gerade umso wütender. Ich beobachte das auch bei vielen deutschen Politikern und Intellektuellen, die ich eigentlich sehr geschätzt habe, obwohl sie vom anderen politischen Ufer sind, die gerade in den letzten Monaten und Jahren extrem fanatisch geworden sind, also extrem wenig an Intellektualität der alten Schule noch aufbieten, umso mehr Emotionalität aufbieten. Und das ist der einfache Gradmesser. Wenn die Emotionalität ansteigt, sinkt die Argumentativität, sinkt die Sachlichkeit. Und es gibt im Grunde keine Möglichkeit der Versöhnung mehr, keine Möglichkeit auch einer sinnvollen, schlüssigen Diskussion. Und da, in diesem Stadium sind wir. Aber wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, diese Entwicklung ist über ihren Zenit schon hinaus. Und man darf so eine Art Implosion der Woke-Grün-Linken Dynamik erwarten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass am Ende eine neue Generation auftritt, die dann vielleicht wieder Ähnlichkeiten hat mit der skeptischen Generation nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor allen Dingen, wenn wir noch weitere wirtschaftliche Talfahrten erleben, hier vor allem bei uns in Deutschland. Sie sind ja, glaube ich, da besser weggekommen. Aber bei uns geht es ja nach wie vor bergab. Und wenn das erstmal dann an den Geldbeutel vieler Menschen geht, vor allen Dingen auch der Jungen, die keine Perspektive mehr sehen, dann könnte ich mir vorstellen, kommt es zu einem großen Erwachen. Nicht zu der Wokeness, dem Erwachen der Wokeness, sondern im Gegenteil, zum Erwachen aus diesem Wahn der linksgrünen Woken-Bewegung.
Also als Lichtblick, als positives Fazit dieses Vortrags kann man eigentlich nehmen, dass das ein letztes verzweifeltes Aufbäumen ist, dieses aggressive Aufbäumen von links. Oder verstehe ich Sie falsch?
Genau das wäre meine Interpretation.
Ja, nun kann man aber sagen, man könnte ihn jetzt entgegenhalten, diese Emotionalität, diese Aggressivität, die beobachtet man ja im anderen Lager auch. Die
Ja.
AfD könnte man auch sagen, ja, argumentiert jetzt nicht gerade unemotional, wenn man das
Ja.
so sagen kann. Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht gefährlicher? Ist das diese Emotionalität, Aggressivität, Extremität von links oder von rechts? Wo sehen Sie da mehr Gefahrenpotenzial in Deutschland? Wenn man die Medien konsultiert, dann würde man sagen, ja, okay, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr Deutschlands. Wie sehen Sie das?
Nein, das ist natürlich Unsinn. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass meines Erachtens es zwar richtig ist, wie Sie das tun, Wut und Aggressivität auf beiden Seiten zu lokalisieren, aber es wäre falsch, von einem symmetrischen Verhältnis auszugehen. Die Brandmauer ist die Metapher, die das am deutlichsten formuliert. Die einen sind, wenn Sie es wollen, unsere Demokratie, die anderen gehören gar nicht dazu. Die sind ausgeschlossen. Die einen, wenn Sie es wollen, können ihre eigene Emotionalität als Vernunft verkaufen, während die anderen ihre Emotionalität mehr oder minder als Ausdruck ihrer, ja, ihres Nazitums verbuchen lassen müssen. Und insofern ist das ein asymmetrischer Kampf, der da geführt wird zwischen links und rechts. Dass das Ganze mich nicht hoffnungslos macht, hängt damit zusammen, dass die Wähler, die ich ja keineswegs überwiegend im linksgrünen Lager sehe oder im roten Lager sehe, dass diese Wähler eigentlich seit langer Zeit bei uns in Deutschland nicht wissen, was sie wählen sollen. Also das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Man möchte weg von linksgrün Woke. Das war ja das Abwählen der Ampelregierung. Ja, vor kurzem, wenn man so will, erst geschehen. Man will weg davon. Nur, was wählt man dann? Einige haben es nochmal mit der CDU versucht und haben jetzt herausgefunden, das ist genau dasselbe wie die Ampel. Also es gibt da gar keinen Unterschied. Und andere haben die AfD gewählt, obwohl sie wussten, dass das ein Ressentiment-Haufen ist, mit dem man eigentlich keine vernünftige Politik machen kann. Aber was hätten Sie sonst wählen sollen? Ja, was tun Sie? Heute ist die Frage noch dringlicher. Ich würde sagen, die meisten deutschen Wähler wissen nicht, wie sie ihren Unmut über die gegenwärtige Politik an der Wahlurne zum Ausdruck bringen können. Welche Partei könnte man wählen? Und da sehe ich eigentlich auch keine richtige Entwicklung. Das ist vielleicht die Hauptblockade überhaupt, weil eben die CDU, aber auch die FDP und früher natürlich schon die SPD längst unterwandert sind von der Grünen und Woken-Bewegung. Deshalb gibt es ist wie eine Art Block, der sich da gebildet hat. Man darf es, glaube ich, nicht sagen, aber es sind Kartellparteien. Und dieser Block hat unterschiedliche Facetten zwischen ganz links und gemäßigt links, aber im Kern ist die Politik identisch.
Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist diese Etikettierung, dieses Labeln der AfD als rechtsextremistische Partei, als gesichert rechtsextremistische Partei, von dem schrecken von außen betrachtet. Also wenn ich mit den Leuten spreche, dann schrecken einfach viele davon davor zurück. Jetzt hat Trump etwas Hochinteressantes gemacht, ob ich das gut finde oder nicht, sei dahingestellt. Er hat die Antifa als terroristische
Richtig.
Organisation gelabelt. Jetzt frage ich Sie, müsste man das in Deutschland auch machen, dass das quasi auf der linken Seite, dass es da auch so etwas gibt? Oder halten Sie generell nichts von diesen Etikettierungen? Wie sehen Sie so dieses Labeln, zum einen der AfD als rechtsextreme Partei, aber jetzt auch Trump macht das Gegenteil mit der linksextremen Partei, sagen wir mal so. Wie sehen Sie diese Aktion?
Ich halte diese Aktion von Trump, wie die meisten seiner Aktionen, denken Sie an seinen Eingriff in die Universitätskultur, im Kern für richtig, allerdings natürlich wiederum rhetorisch überzogen und deshalb auch wenig hilfreich für unsere eigene aktuelle Debatte. Aber das Hilfreiche an der Sache doch oder das im Kern Richtige ist eben zu erkennen, dass die Antifa gar nicht antifaschistisch ist. Der von mir sehr geschätzte Publizist Hendrik Broder hat mal gesagt, der Antifaschismus ist der Faschismus von heute. Also gerade die Leute, die dieses Label Antifa für sich reklamieren, das sind Leute, die in ihrem Verhalten und auch in ihrem fanatischen Auftreten, in ihrer Selbstdefinition sehr viel mehr an die Nazis erinnern als die Mitglieder der AfD. Und das halte ich für richtig. Und es wäre sehr, sehr wichtig, dass das herausgearbeitet wird. Und man sollte es immer wieder versuchen. Nur, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass viele Spitzenpolitiker bei uns in Deutschland selber stolz darauf sind, aus dieser Bewegung der Antifa herauszukommen. Klingbeil wäre ein super prominentes Beispiel. Die frühere Innenministerin Frau Faeser hat sogar für Zeitschriften der Antifa immer noch Artikel beigesteuert. Also diese Vorstellung, die Antifa sei die gelungene Überwindung des Dritten Reiches und wenn man so will, eine Art Wächter der Verfassung und Wächter der Demokratie, ist völlig absurd. Das ist völlig, hat mit der Wirklichkeit der Antifa nichts zu tun. Das ist eine Schlägertrupp im besten Fall der links-grün-woken Bewegungen. Und es wäre außerordentlich wichtig, diesen Leuten nicht nur ein Label anzuhängen, sondern sie auch genau zu beobachten und zu kontrollieren. Aber das gilt eben für fast alle NGOs, für alle sogenannten Non-Governmental Organizations, die in Wahrheit aber großenteils von der Regierung selbst finanziert werden. Und das war der letzte gute Gedanke der CDU, als sie nämlich vor der Wahl wohlgemerkt ihre berühmten 551 Fragen an die NGOs stellen wollte, nämlich deren Existenzberechtigung, ihre Finanzierung, wer sind die Hintermänner, die das Ganze leiten. Das wäre wirklich eine Veränderung der deutschen Politik gewesen, wenn das stattgefunden hätte. Aber sobald sie an der Regierung war, hat die CDU es vergessen, dass sie das fragen wollte. Wahrscheinlich, weil sie gefürchtet hat, dass dann eigene Beziehungen zu bestimmten NGOs dann offengelegt würden. Also aber die Tendenz ist die richtige, ja, in diese Richtung zu gehen. Also sogenannten Non-Governmental Organizations genau unter die Lupe zu nehmen, erst recht die sogenannte Antifa und viele ähnliche Gruppierungen. Denken Sie bei uns an die Omas gegen rechts und ähnliche perversen, absurden Veranstaltungen. Also da immer wieder den Finger drauf zu legen, das wäre analytisch von größter Bedeutung. Und wenn das mal Erfolg hat, wird es wirklich politisch sehr viel verändern.
Müsste man die AfD, die Antifa verbieten?
Nein, ich bin prinzipiell gegen Verbote von politischen Gruppierungen. Wenn sie nicht kriminell werden, dann kann man sie nicht verbieten, kann man sie einsperren. Nein, mit Verboten habe ich es nicht so. Ich glaube, das bewirkt auch immer genau das Gegenteil des Gewünschten. Nein, man muss ihnen auf die Finger sehen, man muss sie analysieren, man muss Hintergründe beleuchten. Und die Grünen haben sich ja aggressiv dagegen gewehrt und gesagt, bloß nicht, es darf nicht untersucht werden, woher die ihre Gelder bekommen. Es darf nicht untersucht werden, woher diese Non-Governmental Organizations finanziert werden, wer die Hintermänner sind. Denn die wissen ganz genau, wenn das offengelegt würde, könnte sich das nicht länger halten. Das würden sich die Bürger nicht gefallen lassen.
Interessant war ja, nach dem Attentat auf Charlie Kirk war dann auch Deutschland in den internationalen Schlagzeilen. Daily Telegraph hat sich auch gefragt, was ist da los? Was sind da für Reaktionen? Die Linken, es gab Linke, die jubelten über dieses Attentat. Es gab Politiker bis weit ins bürgerliche Lager oder ins sogenannte bürgerliche Lager, CDU-Politikerin, die löschte ihre quasi Beileidsbekundungen auf Social Media. Frage Sie, was Ich frage Sie jetzt, was viele internationale Medien gefragt haben: Was ist da los in Deutschland aktuell?
Ja, das ist wahr. Das ist leider Gottes die wichtigste und wichtigste Frage, die man stellen kann. Was ist bei uns los? Ich kann es mir wirklich nur noch mal in Rückerinnerung an die Antwort von vorhin versuchen zurechtzulegen mit diesem Heilsversprechen, dem linken Heilsversprechen. Wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte, indem wir antifaschistisch, antisexistisch, antirassistisch, antikolonialistisch sind. Und um das alles zu sein, müssen Sie praktisch eins zu eins übernehmen, was Ihnen aus den Orchideenfächern der Universitäten zugeflüstert wird. Und das passiert leider Gottes, ohne nachzudenken. Kein Mensch kann das wirklich beurteilen, was da gesagt wird über Antikolonialismus, über Antisexismus und ähnliches mehr. Das sind alles Sprechblasen, die man übernimmt aus irgendwelchen obskuren Studies, die in Universitäten getrieben werden. Nicht nur in Deutschland, auch anderswo. Nur wir sind besonders, wie soll man sagen, ohnmächtig im Umgang damit. Wir lassen uns das leichter einreden als offenbar viele andere Gesellschaften. Es gibt diese deutsche Verrücktheit auch in anderen Ländern, ja, wahrscheinlich sogar bei Ihnen, ne, in Österreich ganz stark und in vielen anderen Ländern, von England ganz zu schweigen. Aber es gibt eben auch die Gegenöffentlichkeit, die bürgerliche Gegenöffentlichkeit, die in anderen Ländern eben sehr viel stärker ist als bei uns. Also nirgendwo schweigt die schweigende Mehrheit so lange und so ohnmächtig wie in Deutschland. Und das hängt letztlich mit unserem berühmten Untertanengeist zusammen. Ja, die Diagnose ist uralt über den deutschen Untertanen, aber sie ist nach wie vor richtig. Und Deutschland ist das Land der unbegrenzten Zumutbarkeiten.
Jetzt haben wir eine nicht zu schweigenden Mehrheit gehört. Sie haben die beiden Personen, glaube ich, schon genannt. Dunja Hayali vom ZDF und ebenfalls vom ZDF der Elmar Thewesen, der Leiter des Washington Büro. Beide haben sich gemeldet, beide gerieten in einen Shitstorm. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Wortäußerungen gehört haben, gelesen haben zu Charlie Kirk? Was wären da vielleicht auch Konsequenzen, die Sie gut finden würden nach solchen deplatzierten Äußerungen?
Die Antwort ist furchtbar einfach. Es gibt überhaupt nur eine sinnvolle Konsequenz, nämlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Das wäre die einzige Möglichkeit, denn es wäre ein großer Irrtum zu glauben, es handle sich da um Entgleisungen, die man vielleicht korrigieren könnte. Und sei es auch nur, indem man die beiden rauswirft. Ich meine, es wird nie geschehen, aber selbst wenn man es tun würde, es würde sich am Kernproblem nichts ändern. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist eine gigantische, über Jahrzehnte hinaus entwickelte Propagandamaschine, eine linksgrüne Propagandamaschine. Und es ist vollkommen undenkbar, dass diese Maschine in irgendeiner Weise repariert werden könnte. Also es ist eine Illusion, die viele Politiker und viele Intellektuelle in Deutschland noch teilen. Man könnte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren. Das ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Das sind Abertausende von Leuten, die sehr gut bezahlt werden im Übrigen, die davon leben, diese Propaganda voranzutreiben, immer weiterzutreiben. Und das ist völlig ausgeschlossen, dass es da zu einem Umdenken, zu einer Korrektur oder gar zu irgendeiner Balance mit konservativen Stimmen kommen könnte. Das sind Illusionen, das sind Utopien. Im Grunde gibt es nur eine echte Perspektive, nämlich eine fortschreitende Delegitimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch sich selbst, durch diese wahnsinnigen Kommentare, fortschreitendes Desinteresse des Publikums an Sendungen des ÖRR und daraus dann folgend irgendwann mal die Aufhebung dieses Gebührenzwangs. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, obwohl das noch eine sehr langfristige Sache wäre. Aber das wäre im Grunde die einzige Korrekturmöglichkeit. Der ÖRR, öffentlich-rechtliche Rundfunk, muss zerschlagen werden. Es gibt keine Reform.
Ja, Sie reden davon, es gibt keine Balance. Ich sage, es ist doch viel schlimmer. Währenddem sich der ZDF, der Sender von Frau Hayali und Herr Teversen hinter die beiden Journalisten stellen, wird fast gleichzeitig die einzige konservative Stimme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk quasi mundtot gemacht. Ist das die ganze Ironie der Geschichte? Kann man sagen in Deutschland, es ist so offensichtlich, dass da beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas schiefläuft, der Kaiser ist nackt, oder
Ja.
ist es leider noch nicht so weit?
Doch, doch, ich glaube schon, dass das auch der größte Fehler war, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk bisher begangen hat, mit Julia Ruß, sie rauszuschmeißen. Der NDR war das. Das passt ja sehr gut, dass der NDR auch der Sender ist, der die Tagesschau produziert, die früher mal das Flaggschiff des Journalismus in Deutschland war und der jetzt wirklich nur noch ein Propagandasender ist, diese Tagesschau. Die Julia Ruß wäre ein wunderbares Feigenblatt gewesen. Ja, man hätte dann immer wieder zeigen können, seht her, wir haben doch auch diese Sendung, klar hieß sie, ja, oder heißt sie. Und damit hätte man sich immer wieder rausreden können. Dass man so dumm ist, auch so fanatisch ist in seiner linksgrünen Ausrichtung, dass man diese eine kleine zarte Stimme, die mal etwas anders klingt als alles, was man sonst tagtäglich hört, dass man die dann cancelt, dass man sie rauswirft, dass man Schluss damit macht, das zeigt eigentlich, wie verzweifelt auch der ÖRR ist. Ja, also nicht nur die linken Politiker, auch die linken Journalisten sind im Grunde verzweifelt. Sie wissen, dass ihre Stunde geschlagen hat, dass ihre Hegemonie zu Ende geht. Und sie versuchen das Äußerste, indem sie um sich schlagen, um sich noch an der Macht zu halten. Wie gesagt, Prognosen sind schwierig, was Zeitabläufe betrifft. Aber man kann doch optimistisch sein, dass das Zeichen der Selbstauflösung sind. Und nur das macht wirklich Hoffnung.
Eine Klammerbemerkung. Ich habe ja mit Frau Ruß habe ich ein Interview geführt. Ich meine, also wenn das jetzt ein Problem ist, also diese Frau ist ja an Harmlosigkeit ja kaum zu überbieten. Also wenn das
Eben.
ein Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, wenn das ein Problem Deutschlands ist, dann gute Nacht.
Ja, absolut.
Aber ganz sicher. Nein, mich interessiert, was beschäftigt. Ich meine, wir haben jetzt lange über die Debattenkultur gesprochen, über Meinungsfreiheit, über linke, rechte. Was beschäftigt Sie eigentlich aktuell am meisten? Worüber zerbrechen Sie den Kopf, sich den Kopf? Was interessiert Sie am meisten derzeit?
Also es ist nicht so, dass ich mich, soll man sagen, hauptberuflich, hauptgedanklich mit aktueller Politik beschäftige. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde unsere Welt leider Gottes mittlerweile so vereinfacht, so simplifiziert durch die Dummheiten und die Fanatismen, die wir die ganze Zeit beschrieben haben, dass man sich eigentlich relativ schnell über die großen Themen auch ein Urteil bilden kann. Dazu braucht man keine Tiefenforschung zu betreiben. Deshalb bin ich eigentlich relativ schnell bei einem Ergebnis, wenn es zu einem konkreten politischen Thema kommt, für mich selbst ja. Und ich habe andere Themen, die mich sehr viel mehr bewegen. Aber wenn Sie ein Großthema haben wollen, das über allem schwebt, was mich interessiert, dann ist es die Frage nach der Zukunft der europäischen Kultur. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch noch unschlüssig. Ich neige zwar immer bei solchen Großthemen zu optimistischen Antwortvarianten, also in dem Fall dann nicht Untergang des Abendlandes und hoffentlich auch nicht einfach Musealisierung von Europa, wofür leider Gottes sehr, sehr viel spricht, ja, dass wir im Grunde nur noch uns selbst ausstellen, während die Amerikaner, Chinesen und Ukrainer und Russen uns besuchen und sich die verschiedenen Museen zeigen lassen, in die wir uns selbst verwandelt haben. Also wenn das nicht der Fall ist, dann setzt es aber so eine Art geistige Selbstbesinnung Europas voraus und eine Überwindung dieses Schuldkults, den wir vorhin ja diskutiert haben, Sexismus, Antikolonialismus und so weiter. Auch das ist denkbar. Es ist denkbar, wenn wir durch weiter verschärfte Krisen mehr oder minder überwiegend zu der Meinung kommen, die bisherigen Lösungsversuche zu einem Europa der Zukunft sind gescheitert. Beispielsweise die EU. Also die EU halte ich für ähnlich unreformierbar wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns. von der UN mal ganz zu schweigen. Also das sind ja gigantische Institutionen, von denen wir uns die Zukunft unseres Lebens versprochen haben, die Zukunft der Welt, die Zukunft der Zivilisation. Und sie haben sich genau ins Gegenteil entwickelt. Ja? Und wenn das heißt, es muss zu einem großen Prozess der se europäischen Selbstbesinnung kommen, auch wenn Sie so wollen, eine Art zurück zum Stolz der Europäer, ja, der damals in der eurozentrischen Welt ganz selbstverständlich war. Und dazu versuche ich kleine Beiträge zu liefern, also gerade in den Büchern, die ich in letzter Zeit geschrieben habe. Im Grunde drehen sie die sich alle um die Selbstbesinnung Europas. Und da steckt immer auch eine Art Aufruf drin. Besinnt euch auf das, was wir geleistet haben. Besinnt euch auf das, was die Welt auch Europa verdankt. Die Welt würde überhaupt nicht funktionieren ohne die europäischen kulturellen, wissenschaftlich-technischen Errungenschaften. Das wieder ins Bewusstsein zu heben, darum geht es mir in einem sehr übergreifenden Sinn. Und ich mache da kleine Probebohrungen.
Aber das ist interessant. Was stimmt Sie diesbezüglich optimistisch? Ich meine, man könnte es zugespitzt so versinnbildlichen: in Madrid, Paris, Berlin, überall weht die Palästina-Flagge, in Frankfurt leuchten bald wieder die Ramadan-Schilder statt die Weihnachtsbeleuchtung, in Köln ruft der Muezzin und. Man könnte noch mehrere, Wien, da sprechen die wenigsten Schüler noch Deutsch, oder? Ich meine, unglaublich, von 2 Dritteln habe ich mal gelesen. Was stimmt Sie trotz all diesen Beispielen, die wir tagtäglich in den Medien lesen, was stimmt Sie da trotzdem optimistisch und zuversichtlich für die Zukunft Europas?
Ich gebe Ihnen ja recht, dass es ein Kinderspiel ist, Phänomene zu sammeln, die einen in tiefsten Pessimismus stürzen, was die Zukunft Europas betrifft. Das ist vollkommen richtig. Und Douglas Murray hat ja mit seiner Formel The Strange Death of Europe, also der seltsame Tod oder Selbstmord Europas, auch recht. Das stimmt ja alles. Und Sie haben auch entscheidende Punkte jetzt ja kurz erwähnt. Was mich trotzdem optimistisch stimmt, ist einfach, dass das, was wir sehen und hören, nicht schon die Mehrheit ist. Es ist natürlich so, wenn Sie auf öffentliche Plätze gehen, wenn Sie in Parks gehen, bei uns in Berlin, haben Sie das Gefühl, es gibt nur noch Moslems, ja, es gibt nur noch Asylanten oder so irgendetwas, weil die eben in den öffentlichen Raum drängen und sich da gut etablieren, während die Produktiven in irgendwelchen Büros sitzen und die sieht man nicht. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen eine optische Täuschung, wenn wir den Eindruck gewinnen, es ist alles schon verloren. Nach wie vor bin ich der Meinung, die meisten, die Mehrheit, denkt im Grunde ähnlich, wie ich persönlich auch denke. Ich adressiere mein Buch da zurück zur Normalität auch an diese Menschen, von die ich in der Mehrheit sehe. Nur die melden sich nicht, sie können sich oft nicht melden. Es fehlt ihnen die Artikuliertheit, es fehlt ihnen auch die Zeit, einzugreifen in solche Diskurse. Aber sie sind da. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn es mal wieder eine rechte Elite gäbe, eine rechte intellektuelle Elite, vernünftige Menschen, die denken können und die dieses Programm der Rechten vernünftig formulieren können, dann sind diese Leute, fühlen diese Leute sich auch angesprochen und dann hat es auch Resonanz, was man dann im Grunde nur noch in Politik umsetzen muss. Da sind wir aber wieder bei dem Problem von vorhin, welche Partei? Ja? Parteineugründung, immer ein großes Problem, vielleicht geht es gar nicht. Also da habe ich auch keine Lösung, das muss ich zugeben. Aber ich bin eben fest davon überzeugt, dass die meisten Menschen noch bei Trost sind. Bei uns, dass sie nicht verrückt sind, dass sie nicht abgedreht sind, sondern die Verrückten beherrschen die Öffentlichkeit. Sie beherrschen den öffentlichen Raum, aber sie sind nicht in der Mehrheit.
Damit nochmals den Bogen wäre geschlagen zu Ihrem Buch Zurück zur Normalität mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand. Ich halte das nochmals in die Kamera. Also Leseempfehlung für Sie zu Hause, Herr Bolz. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Alles Gute.